Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Und wie läuft's so? Wie geht's dir jetzt so nach der Buchmesse? Wir wollten uns ja eigentlich schon direkt danach sehen, ne? Aber jetzt sehen wir uns immerhin am Ende der Woche. Und das heißt, du hattest ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten.
Verarbeiten.
Bist du fit?
Ja, mir geht's besser. Man muss ja dazu sagen, ich bin ja wirklich jede Buchmesse krank und dieses Jahr ist es nicht anders gewesen, aber mir geht's ganz gut. Es gibt ja die Leute, die werden auf der Buchmesse krank und es gibt die Leute wie ich, die sind während der Buchmesse schon krank und deswegen stecken sie niemanden sonst an, weil sie quasi sich nicht ins Messegetümmel stürzen können, was
das
ich eh niemals
sehr,
machen
das
würde.
Ist sehr
aber
unwichtig. Du setzt dich nur auf die Bühne und machst es dann so von vorne.
Genau, frontal, die erste Reihe bedankt
frontal
sich.
Ansteckung, genau. Okay, wir kommen ja gleich noch zur Buchmesse.
Machen
ne?
wir.
Aber erstmal zu dem hier.
Im Vulkan.
Und eigentlich bleiben wir gleich bei der Buchmesse, denn nämlich beim Preis der Leipziger Buchmesse. Hast du das irgendwie mitgekriegt? Oder so mitverfolgt? Oder?
Naja, es ist jedes Jahr so, dass ich irgendwie bei all dem Vorbereitungsstress total vergesse, dass ja Dinge passieren, die irgendwie gesellschaftlich relevant sind.
Und die so neben dem passieren, was du selber so zu tun hast.
Richtig,
in Moderation,
genau.
Ne,
und dann merke ich das plötzlich wieder und ziehe mir kurz rein, was so passiert ist und merke dann, kenne ich jemanden, sagt mir was gar nichts. Und dieses Jahr war ich, glaube ich, tatsächlich relativ raus. Also keine...
Aber du könntest mir was sagen zu Katrin Schumacher.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Ja, ja.
Ja, danke.
Das war eine Aufforderung. Sorry, ich schlafe noch halb. Katrin Schumacher, die ist ja Literaturkritikerin beim MDR und sie ist Autorin. Sie hat nicht nur einen Roman geschrieben, sondern, Josef guckt mich super skeptisch an.
Ich bin gespannt.
Ja, sondern auch das Füchsebuch bei Matthes und Seitz in den Naturkunden.
Echt?
Ja.
Ah, das war, ich glaube, das war auch davor, ne?
Genau.
Ja.
Ja,
genau. Und wir sprechen über sie, weil sie den Juryvorsitz in diesem Jahr hatte.
Mhm.
Hier in Leipzig einfach sehr aktiv auch und bekannt ist, auch als Literaturkritikerin. Ne?
Ja.
Und sie hatte den Juryvorsitz und die Jury hat ausgewählt in diesem Jahr als Preis der Leipziger Buchmesse in der Sparte Belletristik das Buch Halbinsel von Christine Bilkau. Und ehrlich gesagt, das hat mir nicht so viel gesagt. Aber das ist auch jetzt nicht verwunderlich, weil es mir so ähnlich geht wie dir. Ich habe jetzt nicht so, ich weiß meistens nicht, die ganz, ganz neuen Bücher, wenn wir die nicht für einen Podcast oder so lesen, dann sind die erstmal da und irgendwann nimmt man sie vielleicht mal in die Hand, aber wir rennen ja nicht so hin und holen sie so und so gleich oder gucken, was steht da auf der Liste und entscheiden danach, was wir lesen. Ich will dir aber mal den Klappentext vorlesen, weil das klingt schon ziemlich cool irgendwie. Eine Halbinsel im nordfriesischen Wattenmeer. Hier an der Nordsee lebt Annette, Ende 40, seit vielen Jahren. Hier hat sie nach dem frühen Tod ihres Mannes ihre Tochter Lynn allein großgezogen.
Grandioser Name schon mal.
Kommt nochmal. Lynn, Mitte 20, ist nach dem Abitur.
Wie ich?
Ja, genau. Also eigentlich geht es um dich.
Ja.
Ist nämlich nach dem Tour voller Energie in die Welt gezogen, passt. Hat sich in schwedischen und rumänischen Wäldern als Umweltvolontärin engagiert. Arbeitet für ein Aufforstungsprojekt. Für Annette ist ihre Tochter die Verkörperung von Hoffnung, Sinn und Zukunft. Doch auf einer Tagung während eines Vortrags kippt Lynn um. Kreislaufzusammenbruch, Erschöpfung. Annette holt sie für eine Woche zu sich nach Hause ans Meer nahe Husum. Aus einer werden zwei, dann drei Wochen, dann Monate. Zerrieben zwischen Leistungsdruck und Sinnsuche scheint Lynn mit Mitte 20 an einem Nullpunkt. Annette fühlt sich hilflos angesichts der Antriebslosigkeit ihrer Tochter. Mit der Zeit brechen Konflikte auf zwischen Mutter und Tochter, aber auch zwischen zwei Generationen. Die eine muss die Lebenswirklichkeit der anderen neu verstehen lernen. Mit großem Gespür für das Zwischenmenschliche lotet Christine Bilkau die drängenden Fragen unserer Zeit aus. Die Frage nach der Verantwortung der Älteren für den Zustand der Welt sowie der Wunsch der Jüngeren, das eigene Leben mit Sinn zu füllen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich das total cool finde, dass das so diese Mischung aus so Klimaroman und gleichzeitig aber so dieses persönliche Thema, dann das auf so eine Insel zu setzen, passt einfach irgendwie. Das wurde auch verglichen zum Beispiel mit Judith Herrmann, die dieses Buch, ich glaube Daheim hieß das oder so, geschrieben hat, wo auch eine Figur der Stadt entflieht und auf die Insel geht. Und wenn sowas gut geschrieben ist, dann lese ich das sehr gerne. Ansonsten kann es auch so leicht in den Kitsch abdriften oder so ein bisschen komisch sein, weißt du, dann hast du da irgendwie so ein paar romantische mehr Beschreibung. Aber auf das Buch habe ich tatsächlich Lust. Das würde ich sehr gerne lesen. Und vielleicht, wenn ich es gelesen habe, werde ich es vielleicht mal mitbringen. Und dir dann erzählen, wie es war. Oder würde es dich auch interessieren?
Ja, ich habe gerade, weil du das mehr nochmal erwähnt hast, also ich hatte hier einen Stapel zu Hause, den ich schon seit längerem mal für uns gepackt habe mit Büchern zum Thema Meer.
Ja.
Also sowohl Sach-, Fach-, essayistisches Roman. Und da dachte ich mir, da passt das doch vielleicht ganz gut rein, weil du hast es schon gesagt, unser Metier ist ja jetzt nicht so die Neuerscheinung durchzusprechen und Kaufempfehlungen auszugeben, sondern wir wollen uns ja vor allem Bücher angucken, die irgendwie miteinander vielleicht ins Gespräch kommen, unerwarteterweise. Und dann könnten wir das am Thema mehr aufziehen.
Das würde ich sehr gern machen. Lass uns mal die Planung jetzt nicht noch weiterführen hier. Das machen wir dann und präsentieren euch das dann. Aber das ist eine gute Idee, auf jeden Fall. Ich habe auch noch ein paar Ideen, aber die sage ich dir dann, Lynn. Wir haben noch ein paar Bücher, ich will noch ein paar Sachen erwähnen jetzt zu diesem Buchpreis. Und zwar im Bereich Sachbuch-Essayistik hat Irina Rastor-Gueva, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, gewonnen für ihr Buch Pop-Up-Propaganda, Epikrise der russischen Selbstvergiftung, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Und das Thema ist eine Analyse der gleichgeschalteten russischen Öffentlichkeit nach dem Verbot kritischer Medien. Also es geht einfach um die Medienlandschaft in Russland sozusagen seit dem Krieg.
Ist das nicht sogar eine Graphic Novel?
Ich glaube schon, ne?
Ja.
Kann sehr gut sein, ja. Und im Bereich Übersetzung hat Thomas Weiler gewonnen. Auch da geht es wieder um den Osten. Er hat Feuerdörfer, Wehrmachtsverbrechen in Belarus, Zeitzeugenberichten ins Deutsche übertragen. Und also durchaus auch beide mit einem starken politischen und auch aktuell politischen, tagespolitischen Einschlag.
Ich sehe auch gerade, dass Pop-Up-Propaganda wahrscheinlich schon weggekauft wurde, weil aktuell ist es nicht mehr verfügbar.
Krass.
Ja.
War wahrscheinlich auch nicht so eine riesige Auflage, könnte ich mir vorstellen, ne?
Direkt weg.
Und werden sie aber sicherlich nachliefern.
Bin ich mir auch ziemlich sicher, ja.
Lynn, ich will noch zu einem Thema kommen, was mich auch irgendwie ein bisschen beschäftigt hat, weil ich das auch schon selber bemerkt habe. Und zwar gab es in der Süddeutschen einen Artikel, der hieß Die neue Bibliothek. Und da ging es darüber, dass Bibliotheken anfangen, sich neu zu verstehen als Orte der Zusammenkunft. In dem Artikel war vom dritten Ort die Rede. Das basiert auf dem Konzept der drei Räume von Roy Oldenburg in The Great Good Place. Der hat halt einfach ganz einfach gesagt, so zur Unterteilung, es gibt quasi, der erste Raum ist immer unser Zuhause, was wir haben. Der zweite Raum ist unsere Arbeit quasi nach diesem Konzept. Und der dritte Raum ist die Öffentlichkeit oder die Räume, wo wir uns sozial begegnen. Und
ich weiß nicht, irgendwie ist das bei mir alles derselbe Raum.
Alles derselbe Raum. Ja, das ist.
Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Das Konzept ist nicht für mich gemacht.
Nee, das stimmt. Das ist ein eigenes. Aber wobei, wenn du jetzt zum Beispiel bei der Buchmesse oder so, gibt es ja schon auch diese Arbeitsräume.
Also,
ne?
Öffentlichkeit ist natürlich auch normal.
Ja, ja.
Ne? Aber
und es ist auch sicherlich für Selbstständige irgendwie echt einfach nicht so sinnvoll. Aber es geht einfach, eigentlich geht es darum zu sagen, man könnte auch dieses Konzept rauslassen und man würde trotzdem darauf kommen, es gibt eben Räume des sozialen Austauschs sozusagen, ne, die sich nochmal unterscheiden von unserem Zuhause-Raum, von unserem Privatraum so. Und Bibliotheken versuchen sich immer mehr als solche Räume zu etablieren sozusagen. Und natürlich waren sie das bis zu einem gewissen Bereich schon immer, weil es sind öffentliche Orte, an die du einfach gehen kannst, wo du nichts bezahlen musst. Aber die versuchen da jetzt nochmal näher dran zu gehen sozusagen und sich weiter zu öffnen über das reine Buchausleihen hinaus. Ein Beispiel, ein ganz berühmtes, ist die Odi-Bibliothek in Helsinki, die das sehr krass macht. Und ein Beispiel, was die Süddeutsche gebracht hat, ist die Bibliothek in Düsseldorf, die das jetzt auch versucht. Was ist dann da anders? Also erstmal ist es so, die haben mehr Sitzgelegenheiten. Das hört sich vielleicht total banal und blöd an. Aber wenn du natürlich da Zeit verbringen willst oder so und du hast dann nur immer so einen Sitz irgendwo an der Ecke oder so neben den Büchereien, ist es natürlich, das lädt ja nicht dazu ein, dann da zu bleiben, ne? Dann darf man Essen und Trinken mit reinnehmen, was ja in Bibliotheken sonst, du weißt es vielleicht noch, ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass da immer sehr streng geguckt wurde, wenn du irgendwie dein Trinken mal rausgeholt hast, wenn du da früher in der Bibliothek saßt, um was zu lernen oder sowas, ne? Also da hattest du immer so, oh Gott, ich muss das jetzt irgendwie so am Rucksack, hat man es dann immer so gemacht, so reingegriffen, sowas abgerissen und dann schnell in den Mund oder so, ne? Und es gibt verschiedene Angebote und die sind echt tatsächlich ziemlich krass. Sagt dir die Bibliothek der Dinge was? Also so rein vom Hören?
Ja, ja, also das, ich habe von dem Konzept schon mal gehört und da geht es eben drum, und das finde ich ganz spannend, weil es in so eine Sharing-Economy-Richtung geht.
Genau.
Dass quasi nicht vorausgesetzt werden sollte, dass man alles selbst besitzt, was man so braucht, und gleichzeitig, also auch technische Geräte zum Beispiel.
Genau.
Und gerade das finde ich auch in der aktuellen Arbeitswelt irgendwie total faszinierend. Also, dass es Computerarbeitsplätze gibt, ist ja eh schon länger so.
Ja,
aber
genau.
Es wird halt auch komplexer und man braucht mehr, um irgendwie bestimmte Dinge zu tun. Und ich finde das eh nicht überzeugend, dass man sich alles selber anschaffen muss.
Ja, und das ist, ich finde das irgendwie eine schöne Entwicklung, dass da manche Bibliotheken echt ganz schön weit gehen. Also in einigen Bibliotheken kannst du zum Beispiel auch so Sachen ausleihen, die du dann für den Hausgebrauch benutzen kannst.
Mhm.
In der Bibliothek in Düsseldorf haben sie zum Beispiel Technikräume, wo sie dann 3D-Drucker haben, die du kostenfrei benutzen kannst, was ja extrem, die sind extrem energieintensiv und somit auch teuer, ne? Es gibt Bastelräume, Konsolen, gibt es auch hier in Leipzig zum Beispiel, und die können sich halt auch diese Angebote der Bibliothek der Dinge kann sich halt auch je nach Zeitgeist oder Bedürfnis immer wieder wandeln. Es wurde dann auch beschrieben, dass die halt einen Raum mit irgendwas bestücken. Und wenn das halt nicht mehr nachgefragt ist oder so oder es neue Entwicklungen gibt, gibt es halt neue Angebote, ne?
Ja.
Die Folgen dieser Öffnung und dieses, ja, dass die Bibliotheken sich mehr öffnen, sind positiv erstmal. Also es gibt in den Bibliotheken, die das machen, enorm steigende Besucherzahlen. In Helsinki haben die Bibliothek in den letzten Jahren etwa 10 Millionen pro Jahr besucht, also 10 Millionen Menschen. Und ich habe auch einen Freund, der da öfters ist, weil er einen Halbbruder in Finnland hat. Und der ist da auch immer, weil der halt sagt, so, das ist einfach so, ne, das ist halt einfach so ein Ort, an dem du sein kannst. Und negativ, das wird dann am Fall der Bibliothek in Düsseldorf beschrieben, ist das, was natürlich an öffentlichen Räumen immer passiert. Es ist eben ein Aushandlungsprozess irgendwie, ne? Alkoholismus ist zwar zum Beispiel eigentlich verboten, aber du hast halt die Leute von der Straße, die dann reinkommen, du hast Leute, die Pfandflaschen sammeln, du hast trotzdem Leute, die Alkohol trinken, du hast Leute, die zu laut Musik machen, und das stört dann wieder andere, und das ist dann so ein Aushandlungsprozess. Ich fand das aber ganz interessant, dass zum Beispiel eine Beschwerde von Leuten war halt, dass manche zu streng riechen.
Mhm.
Und der Bibliothekar hat dann gesagt, ja, okay, aber das muss man aushalten, wenn man ein öffentlicher Ort sein will. Und wenn man alle dazu holen will, dann muss man das einfach aushalten. Also diese Aushandlungsprozesse finden dann natürlich mehr statt, als wenn eine Bibliothek nur ein Ort ist, wo nur Bücher stehen und wo dann nur eine bestimmte Art von Leuten reingeht.
Ja, ich finde aber auch, man muss ja dazu sagen, die Probleme, die du da gerade schilderst, das sind ja Probleme, die weder von der Bibliothek hervorgerufen werden, noch von ihr gelöst werden sollten.
Nee, genau.
Ne? Und deswegen finde ich,
also
ist das
eher ein guter
Marker.
Also das Einzige, was du halt als Bibliothek brauchst, ist einen entsprechenden Sicherheitsdienst, und das musst du dann auch haben, ne, wenn du dann so auf eine gewisse Weise dich öffnest. Das ist aber auch kein Problem, es hat eh jede Bibliothek gefühlt.
Ja, also, und ich finde halt, wenn man merkt, dass irgendwie Alkohol ein Problem ist, dann soll sich die Stadt halt Gedanken machen, wie sie irgendwie Präventionsangebote schafft, ja, und nicht, also die Bibliothek,
ja,
als etwas,
total.
Also das wäre dann ja wieder nur dieses, wir schaffen es aus den Augen, was
ja
irgendwie überhaupt keinen Sinn
total
macht.
Total. Und sag mal, warst du mal in der Leipziger Bibliothek in letzter Zeit?
Ja.
Sind dir da auch schon ein paar Erinnerungen aufgefallen?
Naja, also die sind mir nicht ich war vorletzte Woche das letzte Mal zu einer Podiumsdiskussion da sind mir die Änderungen jetzt nicht aufgefallen, weil ich kannte die schon vorher. Es gibt ja das, also was mir immer auffällt, ist, dass es zum Beispiel, hattest du die Konsolen angesprochen, bei uns in der Bibliothek, da gibt es auf jeden Fall einmal pro Woche, glaube ich, wenn nicht sogar öfter, so eine Stunde, wo die Kinder Computer spielen können,
ja,
angeleitet,
genau.
Was ich sehr, sehr cool finde, weil das dann einfach nicht so alleine passiert. Es gibt das Leipzig-Zimmer.
Mhm.
Da war ich auch schon. Das ist sehr, sehr cool. Vor allem ist das nicht nur ein Begegnungs- und Aufenthaltsraum, wie du jetzt auch schon aufgeschrieben hast, sondern ich glaube, man kann da auch kostenfrei Veranstaltungen
machen. Genau, ja. Man kann auch so, es gibt auch so Runden, die sich da dann regelmäßig treffen oder so, ne? Man kann auch generell in Leipzig in der Bibliothek, so wie in den anderen Bibliotheken, auch einfach Räume mieten. Das ist auch ein Faktor, zum Beispiel, wenn Leute zusammen was lernen wollen oder was zusammen machen wollen. Was ich ganz cool finde, was die Leipziger Bibliothek ja vor kurzem gestartet hat, wo ich aber noch nicht war, ist das Instrumentenzimmer. Ich weiß nicht, ob du das mal mitgekriegt hast. Also da kann man eben in der Bibliothek der Dinge sozusagen Instrumente ausleihen und ausprobieren auch. Was ich auch ganz cool finde, gerade wenn man irgendwie Kinder hat und
Ja,
und ne, nicht die dann einfach sagen, ich will mal Trompete lernen und man nicht irgendwie dann sich alles anschafft und irgendwie leihen, also so, ne?
Genau, sondern einfach mal, okay, nimm dir das Instrument mal in die Hand und dann gucken wir nochmal weiter.
Genau, also es hat sich schon immer gelohnt, Lynn, für Leute wie uns sowieso in die Bibliothek zu gehen, aber ich glaube, es lohnt sich noch mehr,
ja,
habe
ich
so das Gefühl.
Immer besser, vor allem eine Sache muss ich dir erzählen.
Ja.
Pass auf, ich war vor 2 Jahren mal bei einem Vortrag in der Albertina hier in der Unibibliothek und da ging es um Bibliothekseinrichtung im Wandel der Zeit und man denkt ja. So, Gott, was ist das denn bitte für ein Thema? Ich glaube, es ging sogar konkret um Stühle.
Das klingt so ein sehr akademisches Thema.
Ja, aber es war großartig, weil es gab halt natürlich auch Bilder und Beispiele. Und es, früher waren die Stühle in der Bibliothek angekettet, genauso wie Bücher auch. Mhm. Also du hast wirklich diesen, da merkst du den Wandel nochmal am krassesten. Wenn es jetzt soll es irgendwie Sitzecken geben, wo du dich hinlümmeln kannst.
Ja.
Und das war früher einfach undenkbar. Und da hat ja auch, ich habe jetzt leider ihren Namen nicht parat, aber eine ganz wichtige Person, die in der Albertina gearbeitet hat und die jetzt in Ruhestand gegangen ist, die hat immer gesagt, wir machen Bibliotheken nicht für Bücher, sondern für Menschen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so dieser Gesinnungswandel, der da stattgefunden hat. Nicht mehr die Bücher müssen angekettet und beschützt werden und du wirst quasi hier desinfiziert, bevor du reingehst. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass Bücher heute jetzt materiell nicht mehr so wertvoll sind einfach, sondern dass es darum geht, dass du dich dort aufhältst und zusammenkommst und das wieder so eine soziale Praxis wird.
Ja. Okay, dann eins haben wir noch, Lynn.
Stimmt.
Eins haben wir noch und zwar geht es um Boualem Sansal und da sind die Neuigkeiten leider nicht so gut. Wir haben verschiedentlich über die Verhaftung von ihm gesprochen und über die Solidaritätsaktionen in Deutschland und in Frankreich und jetzt ist es so, man wusste ja nicht, warum ist er angeklagt, warum ist er sozusagen in Haft und er wurde jetzt verurteilt tatsächlich zu 5 Jahren. Und einer Geldstrafe und der Vorwurf ist Gefährdung der Staatssicherheit, der territorialen Integrität und der Stabilität von Institutionen nach § 87 des algerischen Strafgesetzbuches. Der Hintergrund ist, Sansal hatte in einer rechtsextremen französischen Magazin ein Interview gegeben. Das ist erstmal noch nicht jetzt der Vorwurf, sondern es ging da halt um die Grenzen zwischen Marokko und Algerien und da gibt es so verschiedene einfach historisch durch die historischen Verschiebungen, die es da immer wieder gab, das waren ja auch 2 Kolonien, 2 französische, gibt es verschiedene Ansichten quasi, welche Teile gehören zu Marokko, was gehört zu Algerien. Und Sansal hatte sich da für die französische Sicht und nicht für die algerische auf dieses ganze Territorium ausgesprochen und damit quasi den Zorn oder der algerischen Verfolgungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden auf sich gezogen. Und was das Urteil nochmal wirklich dringlicher macht, härter macht, ist, dass Sansal halt schon 80 Jahre alt ist und an Prostatakrebs leidet. Und dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass er halt im Gefängnis stirbt und vor allem auch, dass er im Gefängnis halt viel schlechter versorgt ist, als er es in Frankreich wäre, ne, enorm hoch ist. Und jetzt muss man halt sehen, ob quasi der öffentliche Druck aus Frankreich und Deutschland, es gab dann große Proteste, auch auf der Buchmesse übrigens.
Ja, der Pen Berlin setzt sich auch sehr stark für Boualem Sansal ein.
Genau, und auch Claudia Roth war zum Beispiel hier auf der Buchmesse und hat dann irgendwie, ich glaube, Texte von ihm gelesen oder sowas und da auch nochmal drauf aufmerksam gemacht. Und das wird halt jetzt so ein Ringen, weißt du, ob man da schafft, genug Aufmerksamkeit zu kriegen, dass er hoffentlich freigelassen wird. Diese Fälle sind wirklich sehr, sehr beunruhigend und ich habe auch so das Gefühl, sie häufen sich auch so teilweise, ne? Oder es wird in manchen Regionen der Welt einfach wirklich schwer, noch seine Meinung zu sagen.
Die helle Kammer. So, Josef, die Buchmesse liegt hinter uns. Es ist natürlich klar, dass wir jetzt erstmal hier drüber sprechen müssen, wie das so gewesen ist und wie es für uns war. Ich frage mich ein bisschen, wo ich anfangen soll, aber dass ich krank war, habe ich dir schon erzählt. Ich habe auch keine Veranstaltung privat besucht, im Gegensatz zu dir. Da werden wir noch drüber sprechen. Und ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilen kannst. Ich hatte das Gefühl, auf allen Veranstaltungen, wo ich moderiert habe, war es noch voller als letztes Jahr. Und es war letztes Jahr schon immer eigentlich so gut wie, oder es war ausverkauft, ne? Und dieses Jahr saß das Publikum fast auf der Bühne. Also wirklich, ich hätte mich nach vorne beugen und ausstrecken können und ich hätte die Gäste, die in der ersten Reihe saßen, berühren können. Was mich natürlich total gefreut hat, dass es so voll war. Und ich muss dazu sagen, für alle, die jetzt gerade irgendwie das nicht mehr parat haben, weil ich finde, das muss man bei der Messe echt im Kopf behalten, das gibt natürlich 2 quasi parallel stattfindende Schwerpunkte. Das Leipzig Liest Festival in der Stadt und die Buchmesseaktivitäten, die im Messegelände ein bisschen außerhalb stattfinden. Und ich war wie immer nicht auf dem Messegelände. Das ist einfach, hat verschiedene Gründe. Aber also habe ich da keinen Termin, vermeide ich es tunlichst, mich dort aufzuhalten, weil das einfach gar nichts für mich ist. Es soll auch dieses Jahr enorm, enorm voll gewesen sein. Dazu komme ich aber gleich nochmal, weil ich mir dazu auch noch ein bisschen was angeschaut habe. Aber eben auch bei Leipzig liest, also in der Stadt selbst, waren die Veranstaltungen total voll.
Ja, also die Statistiken beweisen sozusagen, ne? Also ich glaube, die Zahlen sind überall, sowohl bei Leipzig liest als auch bei der Messe, extrem hoch gewesen in diesem Jahr. Man spricht von Besucherrekorden, Lynn.
Genau, wenn man nämlich Buchmesse 25 googelt und auch nach den News schaut jetzt im Nachgang, dann steht in allen Berichten, die einem angezeigt werden, erstmal das Schlagwort Rekord. Und was ganz lustig war, dass ich nur einen Artikel gefunden habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich das nachgelesen habe, es kann mittlerweile anders sein, wo es nicht stand. Das war nämlich beim SWR. Da stand stattdessen unkritisch und überfüllt. Und natürlich habe ich mir genau diesen Artikel mal angeschaut, das hat mich interessiert. Und da hat Carsten Otte, ich habe den Link auch wieder in der Beschreibung zum Nachlesen stehen, so einiges ja auch durchaus kritisiert. Also er hatte das Gefühl bei den Podiumsdiskussionen der Messe, dass es überhaupt nicht mehr so richtig zu kontroversen Gesprächen gekommen ist, wie er das ausdrückt, ein politisch korrektes und gleichermaßen dystopisches Computerspiel, so hätte sich angefühlt. Also und das ist so sehr um, Josef verdreht ja, okay. Schon die Augen, dass es so arg um Harmonie ging. Ich bin extrem harmoniebedürftig, ich habe da jetzt per se erstmal nichts dagegen, wenn Leute sich bemühen, eine gute Zeit zusammen zu haben und kann da eben auch nichts dazu sagen, weil ich auf der Messe nicht war. Aber natürlich wird es interessant sein zu beobachten, inwieweit vielleicht tatsächlich unbequeme Themen ausgespart worden sind, um sich dann nicht irgendwie in die Nesseln zu setzen. Was wir uns heute nicht genauer angucken, aber was auf jeden Fall in die Richtung geht, ist, dass es keine rechte Verlage auf der Buchmesse gab. Da haben noch andere Entwicklungen mit zu tun, die uns in den Herbst des Jahres führen und da werden wir auch nochmal gesondert drüber sprechen müssen. Das klammern wir hier jetzt mal aus, genauso wie die Messe. Aber also das war der eine Kritikpunkt. Und der andere Kritikpunkt betraf das Genre Romantasy. Kennst du das? Hast du schon mal Romantasy gelesen?
Aber sicher, das ist ja der große TikTok-Trend, das weiß ich.
Ja.
Das wissen wir ja sogar wir, Lynn.
Naja, ich nicht, aber du vielleicht. Ich hatte da mal wieder irgendwie gar keine Ahnung von gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, da echot sowas in mir, weil was für uns in meiner Jugend Twilight war, scheint mir jetzt eben
genau,
noch mal massiver wiederzukommen. Wie Carsten Otte das schreibt, er bezeichnet da den krassen Kitsch, der mal unter Vampiren, mal im Drachenmilieu, gerne an sagenumwobenen Schulen und Universitäten spielt, läuft grundsätzlich auf das bekannte Enemies-to-Lovers-Konzept hinaus. Die schöne, gute und junge Frau muss den attraktiven Bösewicht zähmen und wird dann mit leidenschaftlichem Sex belohnt. Romantasy, was er als Softporno im Buch Format bezeichnet und von der, das ist jetzt ein Zitat alles, ne? Abgesehen von der sprachlichen Nullqualität, zumeist reaktionäre Geschlechterrollen vermittelt. Man muss dazu sagen, dass dieses Segment den ganzen Buchmarkt am Laufen hält. Also das ist so erfolgreich, dass damit quasi der gesamte Wirtschaftszweig sozusagen wächst, sonst wäre das nicht so. Das muss man sagen und man muss sagen, dass das extrem gut ankommt. Ich glaube, da gab es jetzt online irgendwo eine Diskussionsrunde dazu, die recht sehenswert ist, wo eben eine Autorin meinte, naja, junge Männer gucken halt Pornos, junge Frauen haben eigentlich kein Angebot und das bedient sie halt mit diesen Romantasy-Stories. Und das ja heißt aber ja noch lange nicht, dass es eine gute Sache ist, was da irgendwie vermittelt wird.
Ja, wobei ich habe schon so ein bisschen Bauchschmerzen, sage ich mal damit, dass dann so ein Typ kommt und das dann aufschreibt, der natürlich sich als eher Kultur-Literaturkritiker versteht und dann quasi das, was bei jungen, und das sind hauptsächlich junge Frauen, bei denen es extrem erfolgreich ist und denen es irgendwie was gibt, das dann einfach so abkanzelt. Und es ist auch nicht so, dass es nur dieses eine Konzept gibt. Es gibt verschiedene sozusagen Storylines bei diesem Romantasy-Genre. Und es gibt halt Bücher, die danach geschrieben werden. Also ich fand das ganz interessant. Es gibt eine super Folge bei Spiegel Shortcut, kann ich euch empfehlen, zu dem Thema. Und da erzählt Elisa von Hof nochmal, wie so das Ganze sich aufdröselt. Und es ist quasi so, es gibt verschiedene Storylines und du kannst bei TikTok, werden die Bücher, wenn die empfohlen werden, empfehlen die sich mit den Storylines. Das heißt, du willst zum Beispiel eine Geschichte, die so und so aufgebaut ist. Hier wurde ein Beispiel genannt, es gibt aber mehrere. dann kannst du halt diese Geschichte lesen nach diesem Muster. Hm. Und ich finde erstmal, ehrlich gesagt, es hilft dem Buchmarkt, unsere Bibliothek, da kommen wir wieder zu den Bibliotheken, hat auch jetzt ganze Regale voll mit Sachen, die nur von TikTok oder BookTok empfohlen wurden.
Ja.
Und ich bin dann so ein bisschen so, ich habe auch in meiner Jugend viel Zeug gelesen, wo ich sagen würde, das hatte jetzt nicht die größte literarische Qualität.
Wir kommen beide nicht aus der Hochliteratur.
Und es ist aber total, es war mir aber auch total wichtig. Und ich finde dann so diesen Blick, der ist so ein bisschen, ich kann das verstehen. Ich finde auch, da sind schon Punkte und sowas, gerade wenn es dann auch um so reaktionäre Bilder geht oder was weiß ich was. Und trotzdem würde ich sagen, es ist aber auch nicht die Aufgabe, sage ich mal, von bestimmten Büchern jetzt besonders fortschrittlich zu sein oder so. Und es ist auch nicht, es muss auch nicht alles immer auf so eine bestimmte Weise getrimmt sein. Insofern finde ich die Argumente auch ein bisschen halt von außen drauf geguckt.
Ich sehe da ein neues Folgenthema am Horizont.
Ja, komm, wir lesen die mal.
Würde ich auch sagen, habe ich richtig Bock drauf. Machen wir ein bisschen Enemy-to-Lover-Konzept hier. Gut, das war also mein Rückblick. Und dann, bevor du mir von der Veranstaltung erzählst, bei der du warst, wie fandst du es denn mit mir zusammen, beste erste Bücher zu moderieren?
Ich fand's grandios, außer dass du dann gegangen bist. Das fand ich nicht so grandios.
Das war geplant.
Also das war geplant und es war jetzt auch nicht schlimm, aber ich hätte den Abend gerne auch noch so ein bisschen mit dir verbracht. Das hat einfach Spaß gemacht, ne? Mhm. Also so, ich meine, dieses beste erste Bücher, vielleicht kannst du ganz kurz das Konzept erklären, für die, die es nicht
das
kennen.
Das kommt von eigentlich nämlich vom literarischen Herbst, den wir hier immer in Leipzig im Oktober begehen. Ein tolles Literaturfestival, da gibt es dieses Format beste erste Bücher, da werden Debüts vorgestellt. Das Ganze ist extrem erfolgreich und ausgebucht und deswegen gab es das dieses Jahr in Kooperation mit der Buchmesse eben auch im Frühjahr. Und da ich das schon einige Jahre moderieren darf, wurde ich dann auch angefragt für das Frühjahr und dann haben wir eben relativ schnell entschieden, das gemeinsam zu machen. Und was auch ein Punkt war, war eben, dass von Anfang an klar war, dass ich nicht bis zum Ende bleiben kann, was Josef jetzt schon hier so kritisch erwähnt hat. Und wir wussten, wir müssen uns das aufteilen. Ich hatte danach eine Folgemoderation, das ist nicht unüblich während der Messe. Aber mir geht's wie dir. Also natürlich ist eine Veranstaltung vor allem dann toll, wenn man irgendwie sich auch verabschieden kann vom Publikum und von den Gästen. Das konnte ich dann leider nicht.
Aber ich will das jetzt auch gar nicht als Kritik verstanden wissen, ne? Sondern einfach nur, es war eher eigentlich ein Lob, weil es einfach total schön war, das mit dir zu machen. Und ich hoffe auch, wir kriegen noch die ein oder andere Gelegenheit, was zusammen zu moderieren, weil das irgendwie Spaß macht auf der Bühne und dann Leute vorzustellen und so. Und das Konzept ist ganz einfach. Eigentlich hat man so einen kleinen Text, mit dem man den Autor, die Autorin ankündigt und dann lesen die 20 Minuten oder so ungefähr.
Genau.
Ne?
Ja.
Und dadurch kann man halt an einem Abend bei dieser tollen Veranstaltung einfach verschiedene Autoren, Autorinnen hören, die so zu der Zeit gerade debütieren. Und das ist einfach total schön gelaufen und ich war einfach auch ein bisschen überrascht, wie angenehm das Publikum war, wie positiv die alle waren. Und das bringt mich auch kurz nochmal zurück zu dieser Kritik daran, dass es zu wenig Kontroverse auf der Buchmesse gibt.
Mhm.
Ich habe ehrlich gesagt immer das Gefühl, dass gerade hier in Leipzig die Buchmesse eigentlich sowas ist wie, wir treffen uns alle mal, wir lesen alle gern, wir freuen uns, dass wir uns sehen und es ist total schön, euch zu sehen. Ich finde, es ist einfach auch, man kann natürlich diesen Anspruch haben, dass es so kontrovers ist und dass da richtig die Themen der Zeit rumgewälzt werden. Aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, die Buchmesse ist für mich eher sowas, wo Lesende sich einfach mal treffen und sich austauschen und das toll finden, dass es so viele andere Leute gibt, die auch Bücher lesen und es toll finden, die Autoren, Autorinnen mal persönlich zu sehen. Also ich verstehe diese politischen Ansprüche, glaube aber, dass die Buchmesse in weiten Teilen so auch gar nicht gedacht ist und auch so gar nicht funktioniert, sondern eher wirklich ein Festival ist für die, die Bock haben. Du würdest ja auch nicht auf ein Musikfestival gehen und dann sagen, ja, aber da wird viel zu wenig kritisch jetzt sich geäußert auf der Bühne.
Wir haben viel zu viel Spaß gehabt.
Genau, wir haben viel zu viel Spaß. Das ist ja viel zu lustig irgendwie so.
Ja,
dazu
muss man ja auch sagen, es gibt die Klimabuchmesse, ne? Es gibt
genau,
die Stände
natürlich.
Kritischer Verlage, die Bücher sind ja trotzdem kritisch. Genau, insofern
es gibt ja auch
ist Podiumdiskussionen,
aber genau, und das habe ich an dem Abend eben einfach auch wieder gedacht und auch bei den anderen Veranstaltungen, wo ich war, dass ich einfach so gemerkt habe, die Leute freuen sich richtig da zu sein. Die haben richtig Lust zuzuhören, die haben Lust, die Leute, die Autoren, Autorinnen kennenzulernen, die stellen sich in die Schlange, um eine Unterschrift zu kriegen und so weiter, weißt du, und das finde ich einfach eine sehr angenehme Atmosphäre.
Ich muss dich jetzt fragen, Josef, weil ich kann es nicht erwarten. Ich bin ja, also ich muss ja wirklich mal unter uns quasi zugeben, dass ich früher schon so ein bisschen gecrushed habe auf Karl-Uwe Knausgård.
Ja. Ja, und, das kann ich sehr gut verstehen.
Jetzt hast du seine Lesung besucht und du bist mein Tor zur Welt quasi, was sowas betrifft. Jetzt nimm mich doch mal mit, damit ich das Gefühl habe, ich war auch dort.
Also ich glaube, du hast dich nicht, also die Wahl war gar nicht so schlecht. Der sieht immer noch sehr gut aus und ist top gestylt auf die Bühne.
Das sind die Dinge, die mir wichtig sind.
Ne? Kam der dann so mit seinem leicht schüchternen, aber doch sehr selbstbewussten Gang, wenn man das mal so beschreiben will. Ich habe mir gedacht, der ist so ein bisschen das Literaturwelt-Äquivalent eines Rockstars, so von der Art einfach, weißt du, so wird er auch ein bisschen beworben, muss man sagen. Es gibt so lauter Bilder von ihm, wo er immer sein Gesicht so sehr groß ist oder er so leicht von unten gefilmt ist oder fotografiert, dass das immer so sehr, ne? Er war natürlich auch Gastland dieses Jahr, war ja Norwegen und da ist er einfach der berühmteste norwegische lebende Schriftsteller. Und dann kam er da mit seinen perfekt geschnittenen Haaren und saß dann da so, hat sich da so ein bisschen auf diesen Stuhl gemümmelt und man hat so gemerkt, so eine Mischung aus so, er ist schon ein bisschen still und so ein bisschen schüchtern, aber gleichzeitig auch so, er findet es schon auch gut irgendwie, dass die Leute da alle sind wegen ihm, weißt du? Und er freut sich schon auch darüber.
Du, und, ich muss kurz eine Frage dazu stellen, weil wir reden hier ja viel über Image, über Inszenierung. Ja. Ne? Und gleichzeitig hat er ja jetzt nicht mehr, ist er jetzt nicht mehr unterwegs, um für seine abgeschlossene Mein Kampf-Reihe Leben, Sterben, Beten, Spielen, Lieben und so weiter.
Nicht für dieses autobiografische Mammutprojekt.
Genau, sondern für seine neue Reihe, die fiktional ist. Und ich habe davon gar nichts gelesen bis jetzt. Muss ich dazu sagen. Und ich habe mir mal die Cover angeguckt und irgendwie bin ich da so ein bisschen skeptisch. Ich fand diese anderen Cover der anderen Reihe, die haben für mich sehr auch in dieses Image gepasst und die haben für mich total, also die haben mich auch angesprochen, sage ich mal. Und jetzt diese neuen Cover, ich finde, das sieht so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Wie würdest du es beschreiben? Aber weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen lieblich irgendwie.
Ja, so ein bisschen. Es geht vielleicht ein bisschen mit so esoterischem Touch.
Ja, also es fehlt nur noch so ein bisschen.
Also.
Irgendwie dann Sonnenuntergänge und Silhouetten und all das. Irgendwie.
Ich meine, dafür kann er natürlich nicht so viel.
Nee, aber manchmal fällt das dann auch.
Es gab auch, glaube ich, ein. Ja, voll. Ich glaube, es gab einen Verlagswechsel, da bin ich mir jetzt aber nicht so sicher. Ich kann mich nur erinnern, dass die einen Bücher immer bei BTB waren.
Und jetzt ist Luchterhand,
Du
hast recht,
und
okay, gut.
Und die sind einfach komplett anders gestaltet.
Ja.
Es geht wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, das so voneinander abzugrenzen, weil es sind beides wieder so Mammutprojekte. Er hat erzählt, wie er den ersten Band der Morgensternreihe, über die reden wir da jetzt, gerade geschrieben hat und dann merkte so, oh, ich kann ja gar nicht aufhören und jetzt wird es ein 5-6-Bände-Projekt.
Das ist einfach so
also
typisch,
das passt auch so zu ihm, genau. Und ganz kurz, für die, die es jetzt auch gar keine Ahnung haben, über was wir hier reden, die Morgensternreihe beginnt eigentlich damit, dass so ein Stern am Himmel erscheint. Ich glaube, leicht in der Zukunft spielt das und plötzlich können die Leute nicht mehr sterben. So. Und dann wird diese Geschichte halt über verschiedene Bände erzählt und jetzt ist gerade der letzte erschienen oder der, also aktuell letzte. Es kommen noch welche. Und der heißt Die Schule der Nacht und handelt von einer einzigen Figur aus der Reihe. Das heißt, es ist auch nicht so, dass er das jetzt kontinuierlich weitererzählt, sondern er guckt dann
so
immer
Kosmos
mal.
So ein Kosmos eher.
Genau, und er guckt dann immer mal, was in den einzelnen Bänden passiert. Und hier geht es eben um einen Fotografen, der in London einen Pakt mit dem Teufel angeht. Und natürlich geht es dann um Mephisto und es geht um Christopher Marlowe und so, ne? Also es ist sozusagen gleich in die ganz große Kiste gegriffen. Und das ist tatsächlich was, was ich bei Knausgard einerseits bewundernswert und andererseits auch manchmal ein bisschen anstrengend finde, wenn ich das so sagen kann. Mhm. Du hattest das schon mal erwähnt. Ich weiß noch, dass wir zwei uns mal unterhalten haben über den Essayband von ihm, Die Seele der Nacht.
Ja.
Und dass du so meintest, da ist irgendwie vieles so, war dir einfach zu unausgegoren und zu manchmal zu platt und manchmal zu einfach so unüberlegt, so irgendwie einfach mal so reingedacht.
Ja.
Und ich glaube, Knausgard fasziniert, also das, was an Knausgard fasziniert und was auch an seinem autobiografischen Projekt fasziniert hat und das, was er auch an dem Abend immer wieder betont hat, ist, der schreibt ins Ungewisse rein. Der stürzt sich rein, fängt an zu denken und sucht und scheut sich halt vor gar nichts, ne? Man könnte das auch männlich überheblich nennen, aber das will ich an der Stelle mal kurz nicht machen. Aber und dann kommt halt gleich Faust. Und was ist mit dem Teufel? Und wie ja, was muss die Kunst sozusagen? Ne? Das sind dann gleich die großen Fragen. Ich kann dir, ich glaube, ich habe mir das ja aufgeschrieben, wenn nicht, macht es auch nichts, aber genau. Ich wollte dir ein paar Begriffe sagen, die an dem Abend gefallen sind, damit du das einfach mal so, das Spirituelle, das Okkulte, Narzis, der Teufel, Unsterblichkeit, die Heimat, die Fremde, das sind halt Riesenbegriffe, ne? Und die kommen in jeder Antwort gefühlt auf eine Frage, denkt er halt in dieser Kategorie.
Mhm.
Und auch bei den Leuten, die erwähnt werden, es geht dann um Dürer, es geht um Christopher Marlowe und so. Also es geht dann oft um die ganz Großen, um sozusagen wirklich Geistesgeschichte. Ne? Und das ist immer so das, was er dann, also ich habe so das Gefühl, er saugt sich mit allem Möglichen voll. Dann setzt er sich hin und schreibt und hat an sein Schreiben die Erwartung, dass es ihn überrascht und dass er selber nicht weiß, was passiert oder so.
Das hatten wir
ja auch.
Und dass
er auch nicht plant oder so, sondern
ja, genau.
Einfach rein.
Das erinnert mich ja auch an das Vorgehen von Thomas Espedal, der ja auch gesagt hat, er schreibt und er fragt sich, wo kommt das her? Was ist das da? Woher? Das sind Seiten an mir, die kenne ich nicht. Ich finde das ja an sich einen sehr schönen Zugang. Mhm. Ich finde, es hat so eine, also für mich hatte Knauska gerade in seinen Essays zu Kunst und so weiter immer so eine Mischung aus. Einerseits stürze ich mich in die großen Themen und bin da auch enorm belesen und andererseits kommt aber oft für mich, das ist jetzt mein Eindruck, nicht so wirklich was Neues dabei raus. Also ich frage mich oft, was ist jetzt eigentlich der Punkt, dass du uns das jetzt nochmal erzählen musstest? Wie ist das denn jetzt? Du warst bei der Veranstaltung, hattest du das Gefühl, ich habe Bock, mich in diese Reihe hineinzustürzen?
Ich bin so ein bisschen zurückhaltend. Ich habe schon Lust, die zu lesen. Es hat schon Lust gemacht, aber gleichzeitig habe ich so das Gefühl, dass ich schon dieses Autofiktionale oder Autobiografische, das ist, was mich damals so fasziniert hat. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieses Konzept einfach reinzuschreiben, wenn du das mit dir persönlich machst und so wie er das macht, mit so einer Ehrlichkeit und Offenheit machst, dann entsteht da was Spannendes, weil es nicht darum geht, dass er ihm irgendwie eine Handlung erfindet oder so. Ich weiß nicht, ob das auf diese Reihe gesehen, auf so dicke Bände, genauso viel Sinn macht, sozusagen nicht zu planen, einfach mal drauf loszuschreiben und zu denken, alles, was mir da so fiktiv einfällt, ist so spannend, dass das die Lesenden dann einfach bei der Stange halten wird. Weißt du, was ich meine? Also da habe ich so ein bisschen meine Sorge. Ich muss aber sagen, dass es, also ich glaube, gerade dieses ins Unbekannte reinschreiben und einfach mal probieren, ist einerseits das Anstrengende an ihm und auch das, was vielleicht auch oft schief geht in vielen Bereichen. Und es, was dann aber passiert, ist, dass immer mal wieder was Interessantes dabei ist. Und ich glaube, das ist dann auch so interessant, dass es sich schon lohnt, sich generell mit ihm zu beschäftigen. Ich weiß aber nicht, ob man dafür alle diese Bände lesen muss oder sowas. Oder ob
ich finde auch, guck mal, das sieht aus wie so ein Fantasy-Roman. Also ich finde ja Fantasy total geil.
Es ist auch so
geil,
ein bisschen,
ne?
Science-Fiction und so, ja, ne, mit dabei.
Aber das ist diese, die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Dann ist da so eine rosa Sonne und Vögel fliegen rum aus so einem düsteren Nadelwald. Also das ist, ne, ich nicht missverstehen so. Ich liebe Fantasy und das muss für mich, es kann rosa as fuck sein. Ich finde nur eben diese, ich krieg das nicht zusammen. Ich kriege diese beiden Sachen nicht zusammen.
Ich glaube auch, wir müssen mal darüber reden, dass doch bei Frauen oft so gesagt wird, also Autorinnen, wenn die dann so starten, naja, die sieht gut aus und die macht dann halt so, die Coverbilder sehen ja auch alle, ne? Also die Autorinnenfotos und so. Bei Knausgard habe ich das Gefühl, der macht alle 2 Monate neue Autorenfotos.
Ja, der sieht immer anders aus.
Ja, und es gibt überall Fotos und alle sind aber so übelst gestylt und sowas, ne?
Ja.
Also das ist auch schon ein bisschen lustig, dass aus dem wilden Norweger, der irgendwie alles rausreißt aus seiner Brust und über den Alkoholismus seines Vaters schreibt, jetzt so ein top gestylter Superschriftsteller geworden ist, der mit den besten Fotografen arbeitet und sich immer wieder neu in London inszeniert. Das ist irgendwie auch eine interessante und lustige Entwicklung. Ich glaube, insgesamt hat der Abend schon einfach Spaß gemacht und man hat auch gemerkt, dass die Leute so eine krasse Beziehung zu dem haben.
Mhm.
Und das war auch schon so, dass das damals, als diese autobiografischen Bücher rauskamen, dass das immer wieder beschrieben wurde in Rezensionen, dass die Leute halt das Gefühl haben, sie kennen ihn, weil er halt alles da ausgebreitet hat, ne? Und dieses Gefühl hattest du, es gab so richtige Jubel und so richtig irgendwie so eine Connection. Und unten, als ich dann rausgegangen bin, war die Schlange schon extremst lang. Ich wollte aber noch eine Sache kurz erwähnen, und das hatte ich dir auch schon erzählt. Die Moderation an dem Abend hat Andreas Platthaus gemacht von der FAZ. Und weil wir ja heute schon verschiedentlich über Moderation gesprochen haben, der hat es einfach so unfassbar gut gemacht. Mhm. Der hat nämlich noch parallel dazu immer übersetzt aus dem Englischen, was Knausgard gesagt hat. Und Knausgard hat sich, du wirst es dir denken, ab und zu durchaus verloren in langen Satz- und Gedankenkonstruktionen mit hohen Konzepten. Und der hat es dann einfach so schön zusammengefasst. Und das es gab dann sogar so eine gewisse Diskrepanz, weil man sich zwischendurch dachte, Plathaus ist noch ein bisschen belesener, strukturierter und auch wahrscheinlich einfach ein bisschen intelligenter.
Ja.
Und deswegen klang dem seine deutschen Zusammenfassungen immer wesentlich stringenter und sozusagen logischer, als das, was Knausgard dann erzählt hat. Ne?
Ich liebe
aber
das.
Es war einfach wirklich eine super Moderation.
Ja.
Also.
Ja, und ich liebe, dass du bei einer Veranstaltung mit Karl-Ove Knausgard warst und wir jetzt eher einen Crush auf Andreas Plathaus haben.
Ja,
das ist einfach perfekt. Ich liebe genau solche Turns, die keiner erwartet.
Und ja, so ist es. Und Andreas Plathaus hat auch Bücher geschrieben. Also warum nicht auch da mal reingucken, ne?
Ja, es gibt viel zu tun für uns.
Es gibt viel zu tun. Okay, damit schließen wir das Buchmesse-Thema so ein bisschen, oder?
Ja, reicht auch wirklich.
Was vom Tage übrig blieb.
Ja, zum Schluss denken wir heute an Mario Vargas Llosa, der am 28.03. Geburtstag hatte. Er ist 1936 in Peru geboren und hat 2010 den Nobelpreis erhalten. Und wir haben auch schon über seine Bücher gesprochen. Woran denkst du denn, wenn du diesen Namen hörst?
Ehrlich gesagt an ein Buch, über das er über Kultur geschrieben hat. Und sonst an nicht so viel. Dieses Buch habe ich nämlich mal gelesen, das heißt Alles Boulevard. Und ich glaube, das hat so einen leicht, um es positiv zu formulieren, sehr konservativen Kulturbegriff.
Ja.
So in die Stoßrichtung von, ja, also heute ist ja alles irgendwie, gilt als Kultur und sowas und das ist aber gar keine richtige Hochkultur und sowas,
ja.
Weißt du so.
Ja, ich danke dir auch, dass du dieses Schlagwort mitbringst, weil genau das ist ja auch ein bisschen bezeichnend für ihn. Also sein literarischer Erfolg erstmal ist unbestritten, aber wir kommen natürlich nicht umhin, wenn wir über Llosa sprechen, dass wir uns auch ihn als Politiker anschauen, beziehungsweise ja uns teilweise auch von dem, was er da tut, distanzieren. Zumindest habe ich dieses Bedürfnis. Also um das mal ganz kurz und verknappt und auch wirklich vereinfacht zusammenzufassen, war er nach frühen Jahren eines eher linksgerichteten Engagements überzeugter Liberaler. Und er wäre dann einmal beinahe Präsident geworden und äußert sich mittlerweile aber immer wieder unterstützend zu diversen rechten Politikern. Also er ist, seine Liberalität war quasi auch sehr konservativ, ein konservativer Liberaler. Und das hat sich jetzt immer weiter verschoben im Laufe der Jahre. Und wie es die FAZ zusammengefasst hat, das ist ein Zitat, der Schriftsteller Mario Vargas Llosa galt einmal als konservative Stimme der Vernunft. Jetzt schreibt er Unsinn und wirbt für rechtsautoritäre Politiker. Also selbst wenn man schon mal darüber streiten kann, ob irgendwie eine Stimme der Vernunft konservativ sein kann, ist es ja zumindest auch hier schon ganz deutlich, dass da jemand nochmal viel, viel mehr abgedriftet ist, als erwartet wurde. Und seine Bücher seine Literatur beschäftigt sich häufig mit undemokratischen Strukturen und Machtverhältnissen in Südamerika, beschäftigt sich also dezidiert mit Politik. Ich kenne und liebe zwei Bücher von ihm, die ich aber tatsächlich als eher unpolitisch empfunden habe, also Das böse Mädchen und Lob der Stiefmutter, zwei Liebesgeschichten, das eine ein erotischer Roman. Wir haben, wie gesagt, darüber schon gesprochen. Das sind zwei meiner absoluten Lieblingsbücher. Da habe ich aber über die Person Mario Vargas Llosa weder etwas gewusst noch darüber nachgedacht, weil eben auch in diesen Büchern das nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. Das ganze Politische, das ist dann eher in anderen Büchern der Fall. Geburtstag hatte er also vor ein paar Tagen und dass ich jetzt gespannt bin, was da noch kommt, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich merke oft, dass ich dankbar bin für gewisse Lektüren, weil mir die viel gegeben haben. Aber ich bin jetzt ja, das wissen wir schon, nicht so treu gewissen AutorInnen gegenüber, dass ich da alles lesen muss und die irgendwie dann so Posterboy-mäßig über meinem Bett hängen. Insofern ist das jetzt für mich auch kein herber Verlust. Im Gegenteil, es zeigt ja nur mal wieder, dass auch AutorInnen ganz normale Menschen sind, die irgendwie auch
mit kruden politischen Ansichten,
die sich weit aus dem Fenster lehnen und mit denen man bei weitem nicht übereinstimmen muss, auch wenn man mal ein Buch von ihnen gut fand.
Ach Lynn, auf diese positive Note sollten wir den Podcast heute beenden. Ja?
Schön war's. Wir sehen uns nächste Woche.
Wasser und Buch. der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.